Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 1. Petrusbrief. Wir machen, wie schon angekündigt, weiter in unserer Reihe 1. Petrus Kapitel 1. Und wir hören heute auf die Verse 3 bis 9. 1. Petrus Kapitel 1, Abvers 3. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, es bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer bist du? Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Großmutter, Großvater, Arbeitnehmer, Vorgesetzter, Chef, Student, Schüler, Freundin, Freund, Ehefrau, Ehemann, introvertiert, extrovertiert, sportlich, intelligent, optimistisch, pessimistisch, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jeder von euch findet sich definitiv in dieser Aufzählung irgendwo wieder. Jede dieser Sachen, die aus dieser Liste auf dich zutreffen, beschreiben deine Identität, wer du bist. Gottes Wort sagt dir im 1. Petrusbrief, ja, viele Dinge, von denen, die ich gerade aufgezählt habe, gehören zu deiner Identität, machen dich aus. Aber nichts davon macht dich im Kern aus. Als Christ ist deine Identität hier auf dieser Erde im Kern, im Wesentlichen, durch zwei Dinge bestimmt. Und das hatte uns Petrus in den ersten beiden Versen gesagt vom 1. Petrusbrief. Auf der einen Seite bist du Gottes erwähltes, geliebtes und heiliges Kind. Du bist bei Gott ein Insider. Und auf der anderen Seite bist du in dieser Welt gerade deswegen ein Exot, ein Fremdling, ein Outsider oder Außenseiter. Diese beiden Dinge, erwähltes, geliebtes, geheiligtes Kind und Exot, Fremdling, Außenseiter, das macht jeden Christen auf dieser Erde aus. Wir haben das beim letzten Mal ausführlich gehört, dass wir uns die ersten beiden Verse angeschaut haben. Petrus schreibt dort in den Versen 1 und 2, Petrus an die Fremdlinge in der Zerstreuung, das ist einer Teil der Identität, und zweitens an die, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wir haben Zugang zu dem Thron Gottes. Gott nennt uns seine Kinder. Gott hat für uns seinen Sohn geopfert. Er verteidigt uns vor dem Vater. Er trägt uns durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens. Besser geht's nicht. Und gleichzeitig sind wir eben Außenseiter in dieser Welt. Ja, wir ziehen unseren Glauben aus diesem uralten Buch. Wir lehnen einige angeblich so gesicherte wissenschaftliche Ergebnisse ab. Wir glauben, dass die sexuellen Maßstäbe der Bibel nicht völlig veraltet und menschenverachtend sind. Und dafür werden wir je nach Zeit und Land belächelt, verhöhnt, ausgegrenzt, diskriminiert, bekämpft, gefangen genommen oder sogar getötet. Von Gott angenommene Fremdlinge. Das sind nicht nur die beiden Kernmerkmale unserer Identität. Ihr merkt auch, diese beiden Dinge sind völlig gegensätzlich. Ja, das ist wie schwarz und weiß. Bei Gott angenommen und zu Hause und in enger Gemeinschaft mit ihm und in dieser Welt irgendwie fremd, irgendwie nicht richtig dazugehören. Und das führt zu einer Spannung in uns drin. Ja, denn wir erleben erstmal in dieser Welt ja häufig nur oder fast nur die unangenehme Seite dieser Existenz. Ja, mit unseren fünf Sinnen in dieser Welt erleben wir jeden Tag das Dasein als Fremdling in dieser Welt. Und das ist ein Stück weit wie Heimweh. Ja, nehmen wir mal an, da ist der kleine Max. Und der kleine Max lebt für eine gewisse Zeit bei seiner Oma, weil seine Eltern einen tragischen, schweren Autounfall hatten. Die Oma gibt sich richtig Mühe, aber so richtig wohl fühlt sich der kleine Max bei der Oma nicht. Ja, bei Oma ist halt alles anders. Das Essen schmeckt nicht so wie bei Mama und er sehnt sich nach seinem eigenen Bett und nach seinen Spielsachen. Kurz zusammengefasst, Max hat Heimweh. Max steht in der Spannung zwischen seinem Aufenthaltsort, wo er jetzt gerade ist, und dem Ort, wo er eigentlich zu Hause ist, wo er eigentlich auch sein will. Und so ähnlich ist es mit uns Christen. Wir sind hier in dieser Welt, aber unser Zuhause ist eben im Himmel. Wir erleben das ganze Leid dieser Welt. Einerseits, weil diese Welt eben gefallen ist und zusammen mit ihr eben alle Menschen. Und andererseits, weil dieses Leben hier auf der Erde für Christen eben oft noch härter ist als für andere Menschen. Und deswegen lebst du in der Spannung zwischen Erde und Himmel. Du lebst in der Spannung zwischen deinen Identitäten als Fremdling und als Kind Gottes. Zwischen der leidvollen Gegenwart, die du jetzt erlebst, und der herrlichen Zukunft, die du einmal erleben wirst. Und wir lernen heute von Petrus in Gottes Wort, wie wir trotz dieser Spannung oder gerade in dieser Spannung ein Leben voller Hoffnung und Freude leben können. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Leben in der Spannung zwischen Leid und Herrlichkeit. Ich habe drei Punkte. Erstens, Gott bewirkte in der Vergangenheit diese Spannung. Zweitens, Gott begleitet dich in der Gegenwart durch diese Spannung. Und drittens, Gott beendet in der Zukunft diese Spannung. Leben in der Spannung zwischen Leid und Herrlichkeit. In der Vergangenheit bewirkte Gott diese Spannung. In der Gegenwart begleitet er dich durch diese Spannung. Und in der Zukunft wird er für dich diese Spannung auflösen. Warum stehen wir in dieser Spannung? Petrus erklärt es uns in Vers 3. Er schreibt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Gott möchte in uns eine lebendige Hoffnung wecken. Was bedeutet das? Die Bibel verwendet das Wort Hoffnung anders, als wir es heute im Alltag, in unserer Kultur, in unserem Sprachgebrauch tun. Ja, wenn wir heute sagen, dass wir etwas hoffen, dann bedeutet das häufig, ich finde gut, wenn in der Zukunft diese Situation, auf die ich hoffe, eintritt. Ja, zum Beispiel sagen wir dann, ich hoffe einfach, dass morgen endlich mal wieder die Sonne scheint. Und das sagt man dann so, ohne dass man irgendwelche Hinweise darauf hat, ob das jetzt tatsächlich so kommen wird. Das kann man sagen, ohne dass man den Wetterbericht geguckt hat. Das kann man einfach sagen, nur weil man einfach gerne hätte, dass morgen die Sonne scheint. Dann hofft man eben darauf. In der Bibel ist es anders. In der Bibel ist Hoffnung bzw. Hoffen immer begründet. Hoffen in der Bibel meint, ich bin davon überzeugt. Ja, ich bin mir sicher, dass in der Zukunft ganz sicher etwas Gutes passieren wird. Seht ihr den Unterschied? Biblische Hoffnung ist sicher. Oder wie Petrus es hier formuliert, sie ist lebendig. Sie hat Einfluss auf unser Leben. Und um diese Hoffnung zu starten, hat Gott uns ganz bewusst in diese Spannung gestellt. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Gott bewirkte in der Vergangenheit diese Spannung. Ich lese uns noch einmal Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott wird unser Vater durch die Wiedergeburt. Ja, Gott ist dein Schöpfer. Er war aber auch dein Feind, beziehungsweise du warst sein Feind. Als natürliche Menschen, die einmal geboren wurden, natürlich geboren wurden, sind wir Rebellen gegen Gott. Und deswegen brauchst du eine zweite Geburt, eine Wiedergeburt. Der Heilige Geist muss in dein Leben kommen und dir ein neues Herz einsetzen, bildlich gesprochen. Und das tut er nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir besser wären, sondern, wie Petrus es schreibt, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. weil er uns in dem Mist gesehen hat, in dem wir uns gesuhlt haben und gesagt haben, ich will nicht länger, dass du vor mir wegrennst. Ich will das nicht mehr. Ich schenke dir deswegen ein neues Herz, ein Herz mit Augen, dass du mich mit diesem Herz sehen kannst. Ja, als natürliche Menschen haben wir keine Geschmacksknospen für die Herrlichkeit Gottes. Aber als Christen mit einem neuen Herzen schmecken wir in Anführungszeichen, dass Jesus der Beste überhaupt ist. War Gott vorher unser Feind? Als natürliche Menschen ist er jetzt, als wiedergeborene Menschen, unser Vater. Du bist sein Kind. Aber woher weißt du, dass das alles real ist, dass das alles wirklich ist? Dass diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht, wirklich ist, begründet ist? Und dazu müssen wir jetzt von unserem Vater, wo wir eben waren, zu unserem großen Bruder kommen. Der Petrus schreibt in Vers 3, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Woher weißt du, dass du lebst, auch wenn du stirbst? Weil dein Vater im Himmel schon seinem eingeborenen Sohn das Leben wieder geschenkt hat, nachdem er gestorben war. Anders formuliert, die Kraft, die dich eines Tages wiedergeboren hat und zu einem Kind Gottes gemacht hat, die dein Herz verändert hat, die wird dir auch eines Tages einen neuen Körper schenken, wenn dein Alter gestorben ist. Es ist dieselbe Kraft, die vor 2000 Jahren Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Glaubst du, dass Jesus Christus auferstanden ist? Dann zweifle nicht daran, dass auch du auferweckt wurdest. Moment, auferweckt wurdest oder auferweckt wirst? Es ist ja so, dass Christen manchmal sagen, wenn jemand gestorben ist, der oder die Person ist jetzt in der Ewigkeit. Das ist auch nicht falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Denn es ist nicht so, dass wir jetzt unser zeitliches Leben haben, dann sterben wir und dann beginnt das ewige Leben. Sondern weil wir durch Gottes Barmherzigkeit jetzt schon wiedergeboren sind, leben wir jetzt schon ewig. Ja, unser Körper zerfällt zwar und stirbt irgendwann, aber in unserem Herzen wohnt Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit. Und dieses Herz wird dann eines Tages völlig geheiligt und du wirst einen neuen Körper bekommen. Aber auch wenn du diesen Körper jetzt noch nicht hast, und immer noch auf dieser Erde, in dieser Spannung lebst, dein ewiges Leben hat jetzt schon angefangen. Und deswegen schreibt Petrus in Vers 3 auch, wiedergeboren hat, Vergangenheit. Und das ist übrigens dann auch der entscheidende Grund, warum du in dieser Welt ein Fremdling bist. Dein neues Leben ist eben nicht von oder für diese Welt, sondern für den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird. Und über diese Zeit schreibt Petrus in Vers 4, Gott hat uns wiedergeboren, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ja, bleiben wir mal im Bild dieser Familie. Ja, wir haben Gott, unseren Vater, der uns wiedergeboren hat. Wir sind die Kinder, die vom Vater neues Leben bekommen haben. Jesus ist unser großer Bruder, der uns dieses neue Leben durch seine Auferstehung ermöglicht und sichergestellt hat. Und wie das in Familien so ist, da wird geerbt. Der Besitz der Eltern geht irgendwann auf die Kinder über, in der Regel mit dem Tod der Eltern. Und das kann zu bizarren Situationen führen. Da nehmen wir an, da ist jemand der Sohn von Milliardären. Er hat sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt und voll gegen die Wand gefahren. Die Eltern sagen, wir geben dir kein Geld mehr. Du hast all unser Geld verprasst. Er ist deswegen ziemlich arm. Und gleichzeitig weiß er, an dem Tag, an dem meine Eltern sterben, bin ich steinreich. Ja, ein Erbe ist oft Geld, was man hat und was man doch nicht hat. In dem einen Wort Erbe ist auch wieder diese Spannung drin. Haben und doch nicht haben. Genauso ist es mit dem, was uns im Himmel erwartet. Es gehört uns ganz sicher durch Jesus Christus, aber wir erleben davon jetzt noch sehr wenig. Dabei ist dieses Erbe riesig. Es ist so groß, dass Petrus überhaupt keine Worte findet, um dieses Erbe zu beschreiben. Sondern er braucht in Vers 4 drei Wörter, die mit un beginnen. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Ja, unvergänglich meint, dass es kein Ende hat. Es ist einfach für immer da. Unbefleckt bedeutet, dass es ohne die Folgen und die Schäden der Sünde ist. Und unverwelklich bedeutet, dass es nicht mit der Zeit schlechter wird. Wisst ihr, in dieser Welt ist alles vergänglich, befleckt und verwelklich. Also alles das, was Petrus hier sagt über unser Erbe, nur andersrum. Das beste Beispiel für mich sind deutsche Autobahnen. Ja, es werden ja kaum noch neue Autobahnen gebaut, mit ein paar Ausnahmen. Aber die, die da sind, müssen ständig erneuert werden. Ja, und dann darf man nur 80 fahren, dann ist man genervt oder man steht im Stau oder noch schlimmer, man wird geblitzt. Am eigentlich fertigen deutschen Autobahnnetz wird ständig gebaut. Warum? Weil alles eben ständig zerfällt. Nie ist man in dieser Welt mit einem Bauwerk wirklich fertig. Und ganz anders ist das Erbe, was uns jetzt schon gehört, auf das wir jetzt aber noch nicht zugreifen können, weil es im Himmel für uns aufbewahrt wird, wie Petrus am Ende von Vers 4 schreibt. Und deswegen sollen wir Christen uns übrigens auch nicht in erster Linie damit beschäftigen, hier in dieser Welt große Reichtümer aufzuhäufen. Denn die werden nur verwelken und vergehen. Wir können nichts davon mitnehmen. In dein Grab kannst du nichts mitnehmen, wirklich gar nichts. Und deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Warum nicht? Weil die Motten und der Rost sie fressen und weil die Diebe nachgraben und sie stehlen. Und dann, was sollen wir stattdessen tun? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. In anderen Worten, lebe nicht für den vergänglichen Reichtum dieses Lebens, dieser alten Erde, sondern für das unvergängliche Erbe der neuen Erde. Weil Gott in der Vergangenheit dir neues Leben geschenkt hat und dich in dieser neuen Familie dieses herrliche Erbe erwartet, deswegen darfst du eine lebendige Hoffnung haben. Aber da ist ja immer noch diese Spannung. Ja, wir haben gesehen, das Erbe ist ja jetzt noch nicht da. In dieser Welt bist du ein Fremdling. Dein Leben fühlt sich häufig vermutlich eher an wie das Leben eines Obdachlosen, anstatt dass es sich anfühlt wie das Leben eines Königskindes, oder? Na, was machen wir damit? Es ist nicht nur so, dass Gott dich auf die Zukunft vertröstet, sondern es ist vor allem auch so, dass er dich heute begleitet. Jetzt, in diesem Moment, in dieser Spannung, ist er bei dir. Das ist mein zweiter Punkt. Gott begleitet dich in der Gegenwart durch diese Spannung. Hier auf der Erde, das brauche ich euch nicht zu erzählen, ist das Leben oft frustrierend. Ja, vor einigen Wochen haben wir hier eine Predigt über das Buch Prediger gehört, mit genau diesem Titel. Die Botschaft war, oder eine der Botschaften war, erwarte hier auf der Erde nicht das Leben deiner Träume. Du wirst nur enttäuscht. Und für die vielen Frustrationen in diesem Leben gibt es zwei Gründe. Einerseits, du lebst in einer gefallenen Welt, einer Welt, die danach seufzt, erlöst zu werden, wiederhergestellt zu werden, neu geschaffen zu werden, wie Paulus es in Römer 8 schreibt. Und andererseits bist du als Christ dann nochmal in dieser Welt, wie wir jetzt öfter gesehen haben, eben ein Außenseiter, ein Fremdling. Aber gerade in diesem doppelten Frust, so nenne ich es mal, aus Gefallensein und Fremdlingsein, verspricht Gott dir in unserem Abschnitt drei Dinge für das Jetzt, für das Heute. Drei Dinge für deinen harten Weg hin zu dem unbefleckten, unverwelklichen und unvergänglichen Erbe. Und er sagt dir, ich werde dich erstens bewahren, dich zweitens verändern und dich drittens ermutigen. Bewahren, verändern, ermutigen. Gott bewahrt dich. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das zentrale Wort in diesem Vers 5 ist das Wort Heil oder wir können es auch übersetzen mit Errettung. Und häufig verwendet die Bibel dieses Wort für etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Er hat uns errettet, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Manchmal bezieht es sich auf den Tag, an dem wir Christen wurden, wo wir diese Rettung erfahren haben. In diesem Vers ist es anders. Hier meint Errettung den Moment, wenn Gott uns aus der Spannung dieser Welt herausnimmt. Dieser Moment liegt in der Zukunft, wie Petrus schreibt. Diese Errettung ist bereit geoffenbart. Also wir können auch übersetzen, sichtbar zu werden. Und dann fügt er hinzu, in der letzten Zeit. Gemeint ist der Tag, an dem Gott diese Erde erneuert und wir einen neuen Körper bekommen und in einer Welt leben, wo es keine Sünde mehr gibt und kein Leid mehr gibt. Eine Welt, wo wir unser Erbe ausbezahlt bekommen, wenn wir so wollen. Und bis dahin sagt Gott dir, ich werde dich im Glauben bewahren. Das verspricht er dir. Er hat in der Vergangenheit mit dir angefangen, er hat dir neues Leben geschenkt und er wird dich deswegen jetzt in der Gegenwart nicht loslassen, selbst wenn du richtig harte Zeiten durchmachst. Die Leute, an die Petrus geschrieben hat. Dein Vater im Himmel hat seinen Sohn für dich gegeben. Wie sollte er mit dir ihm nicht auch alles andere schenken? Gott investiert nicht für dich das Liebste, was er hat, um dich danach fallen zu lassen. Vers 5, er benutzt seine Kraft, um dich bei sich zu bewahren bis am Ende. Aber er verspricht dir noch mehr. Das Zweite, was er dir verspricht, ist, ich verändere dich. Wir haben schon die ganze Zeit gesehen, das Leben hier auf der Erde ist oft hart. Da brauchen wir Gottes Kraft, die uns festhält bei sich. Aber Hand aufs Herz, hast du dich nicht auch schon mal gefragt, warum Gott das macht? Ich meine, warum beendet er das Ganze hier unten nicht einfach und schafft jetzt, so heute, diese neue Welt, diese perfekte Welt? Ich glaube nicht, dass uns die Bibel eine umfassende Antwort darauf gibt. Aber eine Antwort finden wir hier. Und der eine Grund, den wir hier finden, ist, dass er die Zeit, die er wartet, die Zeit, die du hier auf der Erde mit all dem Frust lebst, die will er gebrauchen, um dich zu verändern. Damit du mehr so wirst wie sein Sohn Jesus. Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, wir sind traurig wegen Anfechtungen. Ja, was sind Anfechtungen? Kurze Antwort. Alles, was in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Das können kleine Dinge sein. Von deinem Auto, was zur falschen Zeit kaputt geht. Bis hin zu schweren Krankheiten. Oder sogar dem Tod eines dir nahestehenden Menschen. Alle Dinge, die uns frustrieren, die uns ärgerlich und wütend und traurig machen, das sind Anfechtungen. Und besondere Formen der Anfechtung sind Nachteile, die wir erfahren oder erleiden, weil wir Christen sind. Das ist eines der zentralen Themen des ersten Petrusbriefes. Und trotzdem schickt Gott uns in diese Anfechtung. In Vers 6 heißt es, über diese Anfechtungen, wenn es sein muss. Ja, die Anfechtungen sind Anfechtungen, die kommen müssen, weil Gott sie geplant hat. Denn er verfolgt damit eine Absicht. Und diese Absicht erklärt er in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus verwendet hier ein Bild aus der Schmiede. Ja, Gold war damals das wertvollste Material, was man kannte. Und um reines Gold aus Golderz zu gewinnen, musste man es eben im Feuer erhitzen. Und in dem Feuer sind dann die wertlosen Dinge, haben sich getrennt von dem reinen, wertvollen Gold. Petrus sagt hier, ähnlich ist es mit deinem Glauben. In der Hitze der Anfechtungen, in der Hitze des Leids macht Gott diesen Glauben stark. Macht Gott dich stark. Ja, vielleicht bekennst du ja fröhlich, ich bin ja wirklich in allem von Gott abhängig. Aber wenn du ehrlich bist, glaubst du tief in deinem Herzen, ich krieg das alles schon ganz gut alleine hin. Vielleicht bekennst du hier jeden Sonntag ganz fleißig, dass du ein Sünder bist. Aber im Grunde denkst du vielleicht, also wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ja, ein bisschen läuft da noch nicht so richtig, ein bisschen muss mir Gott natürlich vergeben, aber im Großen und Ganzen... Gott führt dich manchmal durch Täler des Todes, ganz tief unten durch, wie es David im Psalm 23 betet. Und er tut das, sagt Petrus hier, um dich im Glauben zu stärken. Wenn es sich manchmal so anfühlt, als wollte er dich töten. Stell dir mal vor, du besuchst so eine Goldschmiede und so ein Goldschmied und der hält so ein Stück Golderz, also so einen Stein, wo Gold drin ist, aber der noch nicht rein ist, in das Feuer. Und jetzt stellen wir uns noch vor, das Gold in diesem Golderz, das könnte fühlen und reden. Das Stück schmort dann so schön in dem Feuer und du bekommst die Gelegenheit, dieses Golderz jetzt zu interviewen. Ja, wenn man so ein Interview führt, was ist immer die erste Frage, die man heute stellt? Gold, wie fühlst du dich? Vermutlich würde das Gold dich anschreien und würde so etwas sagen wie: Es ist unfassbar heiß und der Idiot von Goldschmied, der bringt mich gerade um. Aber der Idiot von Goldschmied, der bringt das Gold nicht um. Im Gegenteil, er macht das Gold erst richtig wertvoll, weil er durch das Feuer die wertlosen Teile des Golderzes und das Gold voneinander trennt. Und Petrus sagt hier, so ähnlich ist es mit deinem Glauben. Aber er sagt, es ist nur so ähnlich. Denn es ist sogar noch viel besser. Denn sogar das Gold bezeichnet Petrus hier in Vers 7 als vergänglich. Ja, selbst wenn man Gold im Feuer reinigt, irgendwann vergeht auch dieses Gold. Spätestens dann, wenn Gott diese Welt neu macht. Aber dein geläuterter, dein gereinigter Glauben, der bleibt. Das, was Gott durch das Leid und die Anfechtung in deinem Leben in dich hinein brennt, das bleibt bis in alle Ewigkeit. Gott bewahrt dich in deinem Leben voller Leid, das ist das Erste, was er jetzt tut. Er verändert dich durch das Leid, das ist das Zweite, was wir jetzt gesehen haben. Und kommen wir noch zum Dritten, er ermutigt dich in dem Leid. Das erfahren wir jetzt in Vers 8. Dort sagt Petrus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Herr Petrus schaut sich diese Gemeinden an, an die er schreibt, die Gemeinden mit den Anfechtungen, den Schwierigkeiten, und er ist beeindruckt. Ja, Petrus hatte ja Jesus gesehen. Er hatte ihn gesehen als leidenden Messias, 3 Jahre lang in Israel. Er hatte Jesus gesehen als herrlichen, strahlenden Sohn Gottes auf dem Berg der Verklärung. Er hatte Jesus gesehen als Auferstandenen am See Genezareth. Die Christen, an die er schreibt, die sind wie wir. Sie hatten Jesus nie gesehen. Und Petrus sagt, ihr glaubt trotzdem. Ihr glaubt trotzdem an ihn. Ihr liebt ihn. Ihr hofft auf ihn. Ihr jubelt über ihn. Du glaubst an jemanden, den du nie gesehen hast. Es ist nicht dumm oder irrational, sondern es ist ein Zeichen des Wirkens des Geistes Gottes in deinem Herzen, der dir die Augen des Herzens geöffnet hat. Es sind hier ja nicht nur die Worte des Petrus, im Kern ist es das Wort Gottes, was wir lesen. Und einerseits haben wir gelernt, dass es Gottes Werk ist, dass du glaubst. Er hat dir die Wiedergeburt geschenkt. Und andererseits, ich will nicht sagen, dass er so weit geht, dich zu loben, aber er ermutigt dich mit deinem eigenen Glauben. Er sagt, du bist auf einem guten Weg, geh ihn weiter. Und wieder haben wir hier diese Spannung. Als Fremdling in dieser Welt, mit dieser Welt vor Augen, glaubst du an die Herrlichkeit eines Gottes und einer Welt, die du jetzt noch gar nicht sehen kannst. Dein Durchhalten, gerade auch im Leid, in den Anfechtungen, vielleicht auch in den Nachteilen, die du erleidest, weil du Christ bist, das ist ein Zeichen deiner Errettung. Diese Spannung, dieses Leid in der Gegenwart, das ist nicht aus Zufall da. Aber nicht nur das Leid ist da, sondern auch der Herr über das Leid. Er bewahrt dich im Leid, er verändert dich im Leid und ermutigt dich durch das Leiden hindurch. Und er wird es eines Tages beenden. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott beendet in der Zukunft diese Spannung. Kommen wir zurück zu unserem Gold, was da gerade im Feuer schmort. Natürlich hilft es diesem Stück Gold, wenn es jetzt fühlen könnte, zu wissen, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Das tröstet das Gold vielleicht, aber das macht ja das Feuer noch nicht weniger heiß. Oder anders gesagt, Leiden ist hart. wirklich hart. Auch für uns Christen. Auch wenn du noch so sicher weißt, dass Gott es gut mit dir meint. Was du zusätzlich brauchst, ist die lebendige Hoffnung auf den Tag, wenn das Erbe dir ausbezahlt wird und das Leid vorbei sein wird. Wisst ihr, was das Großartige daran ist? Darüber spricht Petrus hier nicht in einem Vers. Wir sind ja fast am Ende angelangt. Er spricht nicht darüber in einem Vers, den ich euch jetzt einfach zitieren könnte, sondern Petrus spricht über diese lebendige Hoffnung auf die Auflösung dieser Spannung in jedem Vers von unserem Abschnitt. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, schaut gerne nochmal mit rein. In Vers 3 spricht er von der lebendigen Hoffnung. In Vers 4 von dem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. In Vers 5 von der Errettung, die am Ende sichtbar offenbar wird. In Vers 6 spricht er von einer jubelnden Freude, die uns erwartet. In Vers 7 sagt er, dass der durch das Leid gereinigte Glauben, Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangen wird, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 8 sagt er nochmal, dass es diese jubelnde Freude geben wird. Und in Vers 9 spricht er noch einmal von dieser endgültigen Errettung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das Benzin für unser Leben in dieser Spannung ist das Wissen um die herrliche Zukunft, die uns erwartet. Ich sage das nochmal. Das Benzin für unser Leben in dieser Spannung, in dieser Welt, ist das Wissen um die herrliche Zukunft, die uns erwartet. Die Amerikanerin Florence May Chadwick war Langstreckenschwimmerin. So. Sie war die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwamm, also diesen Kanal zwischen Frankreich und England. Und im Jahr 1952 plante sie einen weiteren Rekordversuch. Sie wollte als erste Frau die Strecke zwischen der Insel Catalina und Palos Verdes an der kalifornischen Küste durchschwimmen. Das sind stolze 34 Kilometer. Es war am 4. Juli 1952, also dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, als sie sich bereit machte. Sie stieg hochmotiviert in das eiskalte Wasser und schwamm in Richtung Kalifornien. Es waren kleine Boote mit dabei, im Fernsehen verfolgten Millionen von Leuten das Schauspiel live. Und Stunde um Stunde kämpfte sie sich weiter. Und nach 15 Stunden kam dichter Nebel auf. Das ist in der Gegend gar nicht so unüblich. Und sie konnte sogar kaum noch die Begleitboote sehen, die so mit ihr da langgefahren sind. Und sie begann dann an ihren Kräften zu zweifeln. Ihre Mutter war mit dabei in einem der Begleitboote und sie sagte, dass sie es nicht schaffen würde. Ihre Mutter, die ermutigte sie und sagte, du schaffst das, die Küste ist schon ganz nah. Florence schwamm noch eine Stunde weiter, doch der Nebel wurde immer dichter und dichter und irgendwann sagte sie, ich kann nicht mehr. Ich will aufgeben und ließ sich aus dem Wasser holen. Und als sie dann im Boot saß, da erfuhr sie, dass die Küste Kaliforniens nur noch eine Meile weg gewesen wäre. Und sie wurde dann gefragt, was hat dich daran gehindert, jetzt noch diese letzte Meile zu schwimmen? Und sie sagte, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen. Hätte ich sie sehen können, dann hätte ich die Kraft gehabt, noch weiter zu schwimmen. Ich glaube, so ähnlich geht es uns oft in unserem geistlichen Leben, in dieser Spannung. Ja, das Wasser ist echt kalt. Und die Welt ist echt neblig. Und unsere Kräfte sind echt am Ende. Und die Küste können wir nicht sehen. Wir glauben ja an einen Gott, den wir nicht sehen können. Und an eine neue Welt, die wir auch noch nicht sehen können. Wir glauben an ein Erbe, was wir noch nicht ausbezahlt bekommen haben. Aber genau aus diesem Grund malt uns Petrus in diesem Abschnitt, in jedem Vers, die unglaubliche Herrlichkeit dieses Erbes vor Augen. Damit du trotzdem siehst, mit den Augen deines Herzens. Damit wir motiviert durch die Sicht auf das, was uns erwartet, weiterschwimmen können. Die Herrlichkeit, die dich erwartet, die befeuert die lebendige Hoffnung, die dir wiederum die Kraft gibt, das Rennen bis zum Ende zu bestehen. In der Schlachter 2000 Übersetzung lesen wir in Vers 6, dass wir uns jubelnd freuen werden, wenn wir am Ziel angekommen sind. Und in Vers 8 lesen wir noch einmal dasselbe. Wir werden uns jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wisst ihr, was das Problem an der Übersetzung ist? Das steht da eigentlich gar nicht. Eigentlich steht da, ihr freut euch. Also jetzt. In der Gegenwart. Und das steht da in beiden Versen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass die Übersetzung insofern recht hat, dass die Quelle unserer Freude, der Moment, wenn wir uns wirklich freuen, in der Zukunft liegt, wenn die Spannung aufgelöst ist. Aber ich glaube auch, es hat seinen Grund, dass Petrus hier in der Gegenwart schreibt. Eigentlich steht dort, ihr freut euch jetzt schon. Das, was euch erwartet, ist sicher. Und es ist nur noch kurz bis dahin, Vers 6. Und es ist so unglaublich, dass man es wirklich nur durch diese Unwörter beschreiben kann. Also kann man nur sagen, wie es nicht ist, weil es keine Worte gibt, um zu beschreiben, wie es wirklich ist. Und deswegen darfst du dich jetzt schon freuen. Die Schlachter 2000 übersetzt dann in Versen 6 und 8 auch mit jubelnd freuen. Das Wort, was man eigentlich bräuchte, um das zu übersetzen, das gibt es gar nicht. Es bedeutet sowas wie übertrieben freuen. Also freuen nur irgendwie krasser. Extreme Vorfreude ist der Kraftstoff, der Petrus und alle anderen Fremdlinge inklusive dir durch dieses Leben durchträgt. Es ist keine Freude, dass wir schon haben, aber es ist eine Vorfreude auf das, was uns erwartet. Und das ist auch der Grund, warum Petrus hier nicht einfach einen Lehrtext schreibt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ihr könnt ja auch schreiben, liebe Gemeinden, ich weiß, dass ihr Probleme habt. Hier sind jetzt 7 Lektionen über Leiden, Christen, Spannung und Herrlichkeit. Hier ist Nummer 1. Petrus singt stattdessen quasi diese Wahrheit als Loblied. Das erste Wort des Abschnitts ist gelobt. Und der ganze Abschnitt ist im griechischen Original ein einziger Satz. Im Grunde habe ich heute über einen einzigen Satz gepredigt. Ich weiß nicht, ob es zu weit hergeholt ist, aber vielleicht war Petrus so überwältigt von der Herrlichkeit, die uns erwartet, dass er beim Singen und Schreiben gar nicht Luft holen wollte. Was trägt dich, wenn dir die Spannung dieses Lebens über den Kopf zu wachsen droht? Was trägt dich, wenn Leid dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheint? Vielleicht gerade, weil du Christ bist und keine Kompromisse eingehen willst. Was trägt dich, wenn du dich fühlst wie unser Goldstück im Feuerofen? Und er trägt dich, weder das Leid zu ignorieren. Es trägt dich auch nicht, es durch Alkohol oder Drogen zu betäuben. Es hilft auf Dauer auch nicht, dich abzulenken oder es irgendwie schön zu reden. Feuer ist heiß und bleibt heiß. Das Leben in der Spannung tut oft weh und wird wehtun, bis Gott die Spannung auflöst. Das erlebt jeder von uns, sogar der größte Optimist. Auch Petrus erlebte das, je länger, je mehr. Verlässliche Quellen berichten, dass Petrus unter der ersten größeren Christenverfolgung durch Kaiser Nero in Rom hingerichtet wurde, wenige Jahre nachdem er diesen Brief geschrieben hatte. Johannes berichtet am Ende seines Evangeliums von einem Gespräch zwischen Petrus und Johannes. Und Jesus sagte kurz nach der Auferstehung dann zu Petrus in diesem Gespräch: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und Johannes kommentiert, dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen werde. Man berichtet dann sogar, dass Petrus im Angesicht der Kreuzigung gewünscht hatte, kopfüber gekreuzigt zu werden, da er sich nicht würdig fand, so zu sterben wie sein Herr. Aber was trug ihn in diesem schrecklichen Martyrium? Es war die lebendige, herrliche Hoffnung, von der er hier schreibt, über die er hier singt, für die er hier Gott lobt. Und wisst ihr, was die gute Nachricht für uns heute Morgen ist? Derselbe Jesus, der Petrus durch die ganzen Spannungen, Anfechtungen und Leiden des Lebens zu diesem unvorstellbaren Erbe geführt hat, der lebt auch in dir. Amen.